herzlich willkommen zu Viscom liebt Podcasts, 10 Jahre Wissenschaftspodcasts.de. Ich freue mich sehr, dass sich einige hier eingefunden haben, um mit uns über Wissenschaftspodcasting zu sprechen. Wir würden heute versuchen, generell ein bisschen einen Blick hineinzuwerfen in den sehr großen Themenbereich Wissenschaft und Podcasting, der von seit Beginn der Geschichte ja durchaus eine große Rolle spielt. Aber wichtig ist uns auch zu betonen, dass wir hier jetzt keinen Vortrag halten, sondern wir haben hier Publikum sitzen und freuen uns sehr, mit euch über diesen Themenbereich zu diskutieren. Und was ich an der Stelle auch gerne sagen möchte, wer auch immer das eventuell in der Aufzeichnung anschaut, das war schon bei vielen anderen Vorträgen im Rahmen dieser Konferenz durchaus auch Thema. Also wir freuen uns da jetzt ganz gezielt drauf, einen Blick werfen zu können. Und vielleicht sage ich jetzt, wer wir eigentlich sind. Ich bin die Melanie Bartos von der Universität Innsbruck, arbeite dort hauptberuflich als Wissenschaftskommunikatorin, jetzt dann bald schon 15 Jahre lang, und mache dort seit 10 Jahren einen Wissenschaftspodcast, der heißt Zeit für Wissenschaft. Und ich war von Anfang an initial sozusagen von der Idee bis zur ersten Umsetzung dann bei dem Redaktions- und Gründungsteam von wissenschaftspodcasts.de, um das es heute auch sehr viel gehen wird, daran beteiligt und habe gerade im Bereich Podcasting und Wissenschaftskommunikation sehr viel Zeit in diesen Themenbereich investiert.
Ja, mein Name ist Bernd Rupp. Ich bin Wissenschaftler am FMP, dem Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie. Bin da Data Scientist, nennt man das so, oder Chemoinformatiker, und betreibe es oder bin seit 6 Jahren der Host des Wirkstoffradios und mache im Rahmen des Wissenschaftspodcast.de so ein bisschen die E-Mails, alles, was nicht technisch ist, und die Organisation von einigen Dingen, auf die wir später noch kommen.
Genau, also wissenschaftspodcasts.de oder Wispod, wie es inzwischen eigentlich so landläufig heißt, glaube ich, in der deutschsprachigen Podcasting-Community, gibt es jetzt tatsächlich auch schon seit 10 Jahren. Wenn wir die Gesamtgeschichte des Formats so im deutschsprachigen Raum anschauen, ist das schon gut die Hälfte der Geschichte. So zeigt sich auch, glaube ich, dass Podcasting und Wissenschaft und beziehungsweise Wissenschaftskommunikation schon sehr früh eine sehr große Rolle gespielt hat. Wie gesagt, wir wollen diese Gelegenheit heute nutzen, um über dieses Portal, über dieses kuratierte Podcast-Portal mit euch auch zu diskutieren. Ich würde aber trotzdem gerne die Gelegenheit nutzen, zu versuchen, dem Bereich Podcasting und Wissenschaftskommunikation kurz einen kleinen Rahmen zu geben, weil mir das doch ein großes Anliegen ist, weil wir auch in anderen Vorträgen hier jetzt schon gehört haben, dass das doch gerade für den Wissenschaftsbereich oder für den Wissensbereich, sagen wir vielleicht durchaus auch größer gesprochen, nicht umsonst ist nur Wissen und Podcasts fett gedruckt in unserem Logo. Also wir verstehen das durchaus breiter im Sinne der Wissensvermittlung. Hat sich wenn wir so auf die Historie der Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren zurückblicken, hat sich da doch sehr stark gezeigt, dass auch die aus verschiedensten gesellschaftspolitischen Gründen, aber natürlich auch dort in Bezug auf so technologischen Fortschritt einiges getan hat an dem, wie versucht wird, gute Wissenschaftskommunikation zu umschreiben, beziehungsweise welche Komponenten in dem Kontext eine Rolle spielen sollen und welche eventuell nicht. Und aus dieser Podcasting war, glaube ich, ein Element, das am Anfang durchaus umstritten war in der Wissenschaftskommunikation, also die auf institutioneller Ebene sowieso eher ein Format, das sich nach wie vor noch dort etabliert, auch wenn es jetzt inzwischen schon sehr beliebt ist, auch in der institutionellen Wissenschaftskommunikation. Also wenn wir daran denken, wie viele Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstitute aus ihren Kommunikationsabteilungen einen Podcast machen, so wie ich das auch für die Universität Innsbruck mache. Und auf der anderen Seite natürlich auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch Wissenschaftsinteressierte, die dieses Format aus unterschiedlichen Gründen speziell für sich entdeckt haben, weil, und ich glaube, bei einer Podcasting-Konferenz muss ich das nicht alles noch einmal wiederholen, das Format sehr viele Dinge mit sich bringt, die speziell für die Wissenschaftskommunikation von ganz besonderem Interesse sind, nämlich einerseits diese Nähe. Wir haben schon gelernt, Podcasts werden mit Kopfhörern gehört. Das heißt, wir haben sehr eine intensive Nähe zu unseren Hörerinnen und Hörern. Wir können in die Tiefe gehen. Wir haben natürlich je nach Format, aber trotzdem insgesamt keine großen Vorgaben, wie sie gestaltet werden müssen. Und wir können uns mit unseren Hörerinnen und Hörern wirklich mehr oder weniger persönliche Beziehungen aufbauen und so über ganz persönliche, aber auch vielleicht in der Historie betrachtet auch durchaus unkonventionelle Wege wissenschaftliche Inhalte vermitteln. Wenn wir Wissenschaft und Podcasting anschauen, dann glaube ich, ist auch ein ganz großes und wichtiges Element dabei, dass wir durch das Format des Podcasts die Möglichkeit bekommen, diese vermeintlich sehr komplexen Inhalte erstens in einer Tiefe und Breite zu kommunizieren und das andere, und das ist wahrscheinlich sogar noch das wesentlichere Element an dem Ganzen, wir können die Personen, die handelnden Personen, die in diesen Bereichen tätig sind, vor den Vorhang holen, in diesem Audioformat sie selber sprechen lassen und dadurch eine Nähe schaffen, die ganz viel dazu beiträgt, dass man diese sehr komplexen Inhalte auf einem anderen Weg zugänglich macht, der zeigt, dass auch Wissenschaftlerinnen nur Menschen sind, die auf ganz teilweise interessante und unkonventionelle Art und Weise ihre Wissenschaft betreiben. Da spielen Zufälle eine Rolle, da spielen Fehler eine Rolle. Und da möchte ich aus der Theorie der Wissenschaftskommunikation noch dazu sagen, weil ich mich mit der berufsbedingt auch sehr viel beschäftige. Zunächst einmal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, und das betone ich immer wieder gerne auch in unserem Kontext, Wissenschaftskommunikation ist ein eigenes Forschungsfeld innerhalb der Kommunikationswissenschaften. Also das wäre mir schon wichtig zu betonen, das, was da geschieht und so passiert, das ist nicht alles, weil wir irgendwie uns in der Tagesfreizeit mal gedacht haben, jetzt machen wir mal ein bisschen Wissenschaft so, weil es ganz nett und wir sind neugierig, sondern das ist mir auch in dem Aspekt der Professionalisierung, die wir in dem Format erleben, auf beiden Ebenen schon wichtig zu betonen, dass wir mit die Entwicklung, die wir in der Wissenschaftskommunikation auch in den letzten Jahren vollzogen haben, genau aus deren eigenen Forschungsergebnissen gezeigt hat, dass diese Formate einen sehr positiven Beitrag zu gelungener Wissenschaftsvermittlung beitragen können, sagen wir mal so. Also da sind wir grundsolide von der Forschung bestätigt. Podcasts sind ein gutes Format der Vermittlung und inzwischen gibt es ja wirklich sehr viel Evidenz auch dazu. Das wäre mir so ein ganz wichtiger Rahmen, dem zu geben. Das ist nicht alles irgendwie zufällig, sondern auch aus der Perspektive der Wissenschaftskommunikationsforschung durchaus, würde ich sagen, ein inzwischen geschätztes und etabliertes Format der Kommunikation. So, ein kleiner Exkurs zu Podcasting und Wissenschaft. Jetzt gehen wir, würde ich aber gerne gleich direkt weitergehen zu wissenschaftspodcasts.de, weil aus einem ähnlichen Grund haben wir damals eigentlich begonnen, dieses Portal sozusagen ins Leben zu rufen. Und die Idee dahinter war eben eigentlich genau aus diesen Dingen, die ich jetzt geschildert habe, verschiedene Bereiche, eine Anlaufstelle quasi zu schaffen, um die Sichtbarkeit der Podcasts aus dem Wissenschafts- und Wissensbereich zu erhöhen. Und so ist vor inzwischen 10 Jahren wissenschaftspodcasts.de entstanden. Und wir können vielleicht gleich einen kurzen Blick darauf werfen, wie das jetzt dasteht. Wir haben mit Stand heute 365 Podcasts auf unserer Seite gelistet. Da, die sind alle einen, haben alle einen Kurationsprozess durch unser Team durchlaufen. Da werden wir dann noch ein bisschen was dazu sagen. Das sind insgesamt 27.631 Podcast-Episoden. Und wir haben von der Struktur her nach wie vor sogenannte Kaminabende online. Die sind jeden zweiten Monat am zweiten Donnerstag um 20.30 Uhr. Und wir haben eine jährliche Konferenz, das möchte ich jetzt auch gleich zu Beginn noch festhalten, die wird nächstes Jahr 2025 im September an der Universität Innsbruck stattfinden, schon zum zweiten Mal. Auch die gibt's fast schon seit 10 Jahren. Das sind so die groben Rahmenbedingungen.
Du hast es ja gesagt. Ja, also nochmal ganz kurz zur Seite. Ja, wir sind seit 2015, sind wir also online gegründet, muss man auch mal sagen, glaube ich, ist es eigentlich, oder zurückzuführen, ist es wissenschaftspodcast.de eigentlich so ein bisschen auf das Ganzohr, aufs allererste Ganzohr, das von Martin Rützler gestartet wurde. Ich glaube, 2013 war es das erste Mal. Und dann ist aber auch ganz relativ schnell schon 2015 eben der, also die Ideen waren schon vorher da, aber dann 2015 auch wirklich der Beschluss gefasst worden, dieses Online, diese Online-Seite zu starten, eben auch um so eine Sammlung zu haben von Wissenschaftspodcasts und mit einer kuratierten Sammlung zu unterschiedlichen Themen, vor allen Dingen halt mit dem Hintergrund, dass man auch sagen wollte, okay, wir wollen vorher wissen, wer bei uns auf der Seite ist und im Endeffekt für wen wir dann ja auch ein bisschen Werbung machen. Und Lars, mit dem ich neulich dann nochmal gesprochen habe, hat schon gesagt, dass es mittlerweile gerade für die Newcomer ganz interessant ist, weil in der Regel ist schon so, die Seite von wissenschaftspodcast.de, sobald ihr da drauf seid und die Episoden, die kündigen wir ja dort auch an auf der Seite. Das heißt also, in der Google-Suche zeigt es sich bei euch schon ganz klar, weil die wissenschaftspodcast.de Domain relativ weit oben rankt, weil natürlich da auch jeden Tag ganz viele Episoden auftauchen. Das heißt also, da ist auf der Seite ist immer ein bisschen Wuling und dadurch hilft es natürlich solchen neuen Formaten auch ein bisschen besser an den Start zu kommen. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir auch erreichen wollten, ist dieses Netzwerk- und Networking-Effekt. Und wir haben das dann regelmäßig dann eben durch die Ganzohren dann eben jedes Jahr, die auch jedes Jahr woanders und wo wir auch unsere Hochs und Tiefs hatten, muss man sagen, ich sage nur Kikero, ja, also wo wir auch da unsere, ich sag mal, unsere Community auch so ein bisschen gefestigt haben, weil da wird schon auch mit harten Bandagen diskutiert, wenn da mal Wissenschaftler so unter sich sind. Da kann man sich auch schon sehr in die Bereiche, ich sag mal, reinheben und rein diskutieren. Da wird es dann unterschiedliche Theorien sehen das immer unterschiedlich anders, wie wichtig was ist. Aber das ist auch richtig und wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch ein bisschen gemerkt, deswegen ist eigentlich sind diese Kaminabende so ein ziemlich junges Ding, dass wir bei den Ganzohr eigentlich immer die Frage haben, ja, wie fange ich das denn an? Und da ist einfach einmal im Jahr zu wenig gewesen. Und das Wichtige oder das Komplizierte daran ist einfach, wir sind halt auch über Deutschland verteilt oder nicht nur über Deutschland, eben über den ganzen eigentlich Dachbereich verteilt. Und da dann irgendwie Unterstützung zu geben, ist natürlich schwierig, weil du läufst halt nicht mal kurz zu deinem Wissenschaftspodcaster-Kollegen ins Nachbarzimmer und fragst den mal, ob du mal, wie das denn funktionieren könnte. Und da war dann schon ein bisschen die Idee, zumindest so einen regelmäßigeren Termin zu haben, wo Leute mal aufschlagen können und mal fragen können. Und das ist am Anfang noch ein bisschen, ja, das war jetzt so die ersten Abende, war es noch ein bisschen still, sage ich mal. Es war auch schon ein, zwei Abende, da saß ich da alleine, aber nicht, dass ich, keine Angst, ich habe mich nicht gelangweilt. Und jetzt aber mit der Zeit ist es eigentlich immer besser geworden und wir sind so, Ja, das letzte Mal waren es richtig viele, da waren wir über 10 Leute, aber das war, also wir sind regelmäßig eine kleine Gruppe. Ich glaube, wenn es zu groß werden würde, wäre es auch wieder problematisch, weil dann natürlich die Einzelfragen, dann trauen sich vielleicht so Neulinge auch gar nicht mehr so aus der Deckung raus und nochmal fragen, weil dann weiß man dann doch schon immer, vielleicht ist die Frage auch blöd. Ja? Und wenn dann halt nur ein so ein Silberrücken da sitzt, dann ist es nicht so, dann hat man nicht vielleicht nicht so die große Scheu und dann ist es vielleicht besser, wenn es mal so in der kleinen Gruppe mal diskutiert werden kann. Ja.
Genau, also zu dem Rahmen noch einmal ganz kurz, wer wir da eigentlich sind. Wir sind ein Team von bis zu 10 Personen, die natürlich immer mit unterschiedlichen Ressourcen, Verfügbarkeiten ausgestattet sind. Ist klar, ehrenamtliches Projekt, trotzdem mit ziemlich viel Aufwand verbunden, nachdem eben, wie gesagt, es eigentlich so abläuft, dass sich Podcasts bei uns melden und sagen, sie würden gerne da gelistet werden. Dann durchlaufen sie bei uns einen Kurationsprozess, der auch durchaus ein langer Verhandlungsprozess war, weil wie kuratiert man denn, wie entscheidet man, kommt ein Podcast auf diese Liste oder eher nicht. Da ist unsere sehr diverse Zusammensetzung sehr hilfreich, weil wir eben aus Wissenschaftlerinnen, aus Wissenschaftskommunikatoren und auch aus einfach sehr interessierten am Format, interessierten Menschen in einem Team zusammenarbeiten. So haben wir unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Expertisen und haben entlang der guten wissenschaftlichen Praxis sozusagen versucht, Kriterien anzulegen. Und ganz wichtig, mir auch ganz wichtig, weiß man vielleicht bei mir aus anderen Kontexten, Voraussetzung ist ein offen zugänglicher RSS-Feed. Wenn ein Podcast diesen nicht hat, dann kann er noch so gut sein inhaltlich, wird aber leider bei uns nicht zugänglich gemacht, beziehungsweise nicht gelistet.
Und auch öffentlich-rechtliche nicht.
Weil ja, auch das ist ein Diskussionspunkt.
Weil
wir da können da wir
entschieden
ich
haben.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt an der Stelle.
Okay, dann halt nicht.
Nein, ja, aber ihr seht schon, wir sind ein sehr diverses Team. So, wir haben unterschiedliche Hintergründe vor allem. Aber ich glaube, der Punkt auch bei dem, den du jetzt angesprochen hast, ist, es soll eben speziell auch kleinen, privaten Hobbyprojekten, die aber sehr viel Herzblut reinstecken, die sehr guten Content machen, eine Plattform bieten. Das ist ja ganz im Sinne auch der Subscribe-Konferenz, bei der wir jetzt sind. Natürlich, Wispod ist aus diesem Geiste entstanden und deswegen haben wir natürlich dort dieselben Kriterien und wollen durch dieses Portal die Sichtbarkeit auch jener erhöhen, die eben nicht einen institutionellen Hintergrund haben, die keine finanziellen Mittel im Hintergrund haben und die das eben ganz oft nicht beruflich machen können. Deswegen ist das nach wie vor ein sehr großes Thema. Ja, jetzt haben wir sehr viel darüber gesagt.
Ich habe aber noch bitte. Und zwar hier das zum Kurationsteam möchte ich nochmal was sagen, weil du ja gesagt hast, 10 Leute. Hätten wir gerne, dass es dauerhaft sind. Wir müssen aber auch sagen, wir haben leider einen sehr großen Männer- und vor allen Dingen auch Naturwissenschaftler-Überschuss. Deswegen hier nochmal der Call to Action. Bitte alle GeisteswissenschaftlerInnen und alle vor allen Dingen Wissenschaftlerinnen, bitte, wenn ihr Zeit und Lust habt dazu oder mal hinter die Kulissen gucken wollt, das wäre ein ganz wichtiges Ding. Also wir suchen immer Leute, die Spaß haben, vielleicht auch mal andere Podcasts anzuhören und mal zu überlegen, ob die denn in die Kuration passen. Und als kleines Nebenprodukt ist natürlich, man darf dann immer an diesen Diskussionen teilhaben.
Mit ja, das ist Kuration. Wunderbar.
Ja, also das ist schon Spaß da auch zu diskutieren.
Aber ja, natürlich macht es Spaß, das muss man schon sagen. Aber so viel Spaß das auch macht, ist es gleichzeitig sehr viel Arbeit. Und wir wollten ja diese Gelegenheit heute nutzen, um mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Natürlich allgemein über, keine Ahnung, vielleicht sowas wie Status Quo, Podcasting und Wissenschaft. Aber natürlich auch über die Frage, was so ein Portal, wie wir es für Wissens- und Wissenschaftspodcasts hier etabliert haben, macht es noch Sinn? Braucht es das in der sehr etablierten Podcast-Landschaft, überhaupt noch? Weil man muss auch sagen, das entstand in einer Zeit, wo Podcasts generell noch kein etabliertes Medium waren. Also das muss man klar sagen, das war damals schon auch eine ganz große Ambition. Gerade weil es noch eher unbekannt war, weil auch die Wissens- und Wissenschaftspodcasts natürlich gern in dieser Hardcore-Nischenecke angesiedelt worden sind, war das initial eher wirklich auch so gedacht, um eben diesen Raum zu schaffen, wo die eine Sichtbarkeit erhalten. Jetzt ist das Format ja etabliert als Medienform. Gerade ich in meinen Workshops zu Podcasting oder generell, wenn ich in dem Bereich, auch im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig bin, plädiere ja sehr dafür, dass wir endlich anerkennen müssen, dass Podcasts ein etabliertes Medienformat ist, das nicht mehr gehen wird und im Spektrum der Medienlandschaft als sehr wichtiges, etabliertes Medienformat jetzt einfach da ist. Wir brauchen über den Aspekt meiner Meinung nach nicht mehr diskutieren. Ganz im Gegenteil, der eröffnet ganz andere wichtige Fragen, die sich dann stellen, wenn ein Format oder Medienformat entsprechend etabliert ist. Jetzt ist natürlich die Frage, findet ihr sowas braucht? Findet ihr das gut oder was ist euer Zugang dazu? Und da würden wir jetzt wirklich gern die Runde öffnen und die verbleibende Zeit dazu nutzen, auch mit euch ins Gespräch zu kommen. Gerne alle, jede Form von Kommentar, Kritik, Nachfrage, herzlich willkommen.
Grün. Ja, hallo, ich bin Iris vom Science Kompass Podcast und bin Teil des Kurationsteams, habe aber noch nie was kuratiert. Ich habe natürlich auch ein Zeitproblem. Ich nehme es mir fest vor, weil es natürlich so ist, dass man sich auch die Folgen, also nicht nur eine Folge angucken muss, sondern vielleicht so zwei oder drei. Man kann so ein bisschen nach Interessensgebiet gehen. Was ich total spannend finde und weswegen ich auch gesagt habe, okay, ich möchte da schon auch Teil von werden, ist, man lernt halt mal so Podcasts kennen, die so gar nicht aus seinem eigenen Feld sind. Und das ist halt was ich total spannend finde. Und deswegen würde ich sagen, auch als Wissenschaftspodcaster finde ich es gut, so eine Sammlung zu haben, die mir nochmal so ein über den Tellerrand hinaus, ne? Dass man nicht so in seinem eigenen Themen stecken bleibt, in seinem eigenen Format, sondern einfach auch nochmal andere Sachen und andere Formen und andere Interviewstrukturen. Und das finde ich halt schon sehr spannend. Also für mich ist das auf jeden Fall was mir hilft, meinen Wissenschaftspodcast besser zu machen auch, ne?
Das ist natürlich sehr schön. Vielen Dank. Da vielleicht dazu, wir haben das schon versucht, auch entsprechend zu vereinfachen und alle Podcasts, die hier gelistet sind, kann man sowohl thematisch nach Kategorien sortieren, aber man kann sich natürlich gerne auch alle durchschauen und dann in einem Art Einkaufswagerl auf eine Merkliste geben, die man sich als wunderbare, die frühen Podcasterinnen unter uns erinnern sich noch, OPML-Liste zusammenstellen kann und alle gleichzeitig abonnieren kann in seinem Podcatcher. Das haben wir natürlich auch versucht, entsprechend zu gestalten, ja.
So, ich mache noch nicht so lange was mit Audio, deswegen. Genau. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Leute vielleicht darüber neue Podcasts finden, muss ich sagen, ist Wispod für mich immer wirklich noch eine Hilfe, eine Argumentationshilfe, wenn ich so im akademischen Umfeld sage, also Leute ja dafür werbe, dass wir in Projekten, in Wissenschaftsprojekten oder so, dass wir die begleiten mit Podcasts beispielsweise, dann ist das meine Go-To-Adresse, um zu zeigen, diese Vielfalt an Wissenschaftspodcasts gibt es, weil Podcasts eben nicht nur ja, zwei Typen reden über Wissenschaft ist, sondern sehr viel vielfältiger ist. Und das hilft mir wirklich viel. Da liegt echt ein Wert drin. Auch bei Workshops zum Podcast, dass wir da erstmal drauf gehen und sagen, diese ganze Vielfalt gibt es, so unterschiedlich ist das Format. Da liegt ein Wert drin, muss ich wirklich sagen. Auch weil so gebündelt findest du. Ihr habt ja noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Dass man nach Sprache sortieren kann, nach Fachbereichen sortieren kann. Und da liegt schon Wert drin, muss ich sagen.
Ja,
Ja, das wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil also von der Seite natürlich auch und für mich, also wenn ich selber als Wissenschaftspodcaster und jetzt mit dem Wirkstoffradio, mache ich ja natürlich in diese medizinisch-pharmazeutische Richtung und wir kennen alle die diversen Schwurbels, die es da gibt und mit denen habe ich jeden Tag zu diskutieren. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Punkt, dass man da in dem WISPOD eben auch einmal zeigt, dass wir uns eben unsere Inhalte auch gemeinschaftlich sichtbar machen müssen, weil genauso funktioniert ja auch Populismus. Ja, die machen ja nicht nur, dass irgendjemand irgendwas vom Pferd erzählt, sondern es wird auch dementsprechend häufig wiedergekäut. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich, wenn ich jetzt als professioneller Wissenschaftler spreche, ist natürlich auch das Problem, wir werden ja auch so ein bisschen zu den Einzelkämpfern sozialisiert. Ja? Und das ist so, das verfängt natürlich umso schlechter dann in der, ich sag mal, gegen diese Science-Denier da anzutreten, weil wenn du dann auf einmal zwar als Profi und als Fachmann in dem Gebiet vor einem Pulk an Leuten stehst, die dir einfach schlichtweg nicht glauben und lieber irgendwelche Wasserlösungen auf Ledersäcke kloppen wollen, dann hast du da halt alleine, auch wenn du weißt, dass du recht hast, ein Problem, ja, weil du halt nicht der Lautere bist. Und dann fragst du dich halt schon manchmal, wo ist jetzt die rote Linie und wieso stehe ich hier alleine? Ja, und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt für mich in dem WISPOD-Bereich, dass ich da doch immer wieder mal auftanken kann und dann mal unter uns mal ja so ein bisschen Selbsthilfegruppe auch mal habe, ja, mal ausheulen kann und dann auch mal wieder da Kraft tanken kann und eben sehen kann, dass ich eben nicht alleine dastehe. Und das wäre natürlich, weil im Endeffekt zerreißt man sich dort ja auch ein bisschen. Man muss ja nicht nur gegen diese Science-Denier ankämpfen, sondern man muss auf die andere Seite auch noch argumentieren, dass ich jetzt nochmal ein paar hundert Euro vielleicht institutionell brauche und den Leuten auch erstmal verkaufen im Institut, wie wichtig das ein paar hundert Euro für einen Podcast sind. Ja, und das vereinsamt einen dann noch mehr, muss man sagen. Und da ist natürlich so eine Gruppe dann auch echt wichtig. Und deswegen habe ich dann auch so ein bisschen diese Kaminabende dann auch nochmal mit angeregt, weil mir es dann halt eben auch wichtig ist, gleich den Leuten am Anfang, wenn die anfangen mit Podcasten, gleich mal ein bisschen zu helfen und zu sagen, ihr seid hier nicht alleine und wir stehen das alle durch. Am Ende gewinnen wir so und so. Wir haben die besseren Stories. Ja? Wenn nicht wir, wer dann? Ja? Und das muss man aber auch mal klar machen und das sollte man eigentlich mal auch mit einem Selbstbewusstsein. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man da die Leute gleich mit diesem positiven Mantra onboardet.
Ja. Das ist natürlich ein großes Anliegen. Die sind dann Teil dieser Community und wir regen sie natürlich auch dazu an, dann entsprechend mit unserem Logo zu arbeiten, uns zu erwähnen und können sich dann natürlich gerne auch auf uns referenzieren. Und das erinnert mich dran, das war, glaube ich, einer unserer ersten Claims, gerade auch im Wissenschaftspodcasting-Bereich, dass wir, wenn wir dieses Schwurbler, Fake News, was auch immer, den ganzen Bereich anschauen, da war ja am Anfang immer sehr das Argument so, da der Andi auf Facebook erzählt einfach die besseren Geschichten. Und wir haben immer gesagt, na, wir aus der Wissenschaft haben definitiv die viel besseren Geschichten. Und ich glaube, an vielen Stellen hat sich das auch gezeigt. Aber ich würde auch gerne zu durchaus Selbstkritik anregen, weil wenn wir die gesellschaftliche Landschaft uns insgesamt so anschauen, könnte man auch fragen, was hat das gebracht? Haben wir jetzt eine gute gesellschaftliche Gesamtsituation oder eher nicht? Ich würde sagen, ich kann da dazu sagen, inhaltlich mache ich hauptsächlich Klimakommunikation, schwierige Gemengelage, muss man ja wohl sagen. So, wir haben, bitte.
Zur Relevanz dieser Seite könnt ihr das eigentlich nicht irgendwie auch in der Statistik gucken, wie viele Leute über die Jahre zugreifen oder so? Ist das ein Punkt, den ihr gar nicht guckt oder so?
Könnt ihr auch sagen. Genau, das ist der Fall. Wir gucken da explizit gar nicht erst drauf, weil im Endeffekt ist es so, dass die Seite eigentlich so aufgebaut ist, dass wir zwar die Inhalte anzeigen, aber eben die Downloads beziehungsweise das ganze Traffic eigentlich auf der Seite der Podcasts stattfinden soll, weil natürlich die am Ende natürlich auch diese Downloads brauchen für sich, für ihre Argumentation dann später mal. Also das soll schon, diese Sache soll schon alles bei denen sein. Deswegen können wir da nicht so oder wollen es auch nicht so wirklich dann da reingucken zu können. Und ich glaube auch für uns ist es auch, ich glaube es ist auch viel besser, wenn wir es gar nicht sehen können, weil es einfach um die Leute geht, die da mitmachen und es mitmachen wollen. Wenn das dann um 100 Downloads mehr oder weniger geht, das glaube ich, das spielt da auch nicht mehr die Rolle. Ich glaube, umso mehr Ganzohren ich miterlebt habe und umso mehr Kaminabende ich miterlebe, umso unwichtiger wären Statistiken.
Ja, und ich würde da auch sagen, wir sind da dann bei der großen Reichweitendiskussion und ich möchte das Fass an der Stelle um die Uhrzeit nicht mehr aufmachen, aber ich möchte es trotzdem anmerken, was ist das für eine Zahl? Also wir wollen ja gar nicht, dass sich die Leute stundenlang auf unserer Seite herumtummeln. Wir sind ein Angebot, unsere Seite möglichst rasch zu verlassen, mit möglichst viel im Einkaufskorb, wenn es geht. Wir wollen keinen Zug an Zugriffen auf unsere Seite haben, sondern es ist ein Angebot und da sich umschauen, sich zusammenstellen, was man haben möchte und dann möglichst schnell bitte wieder gehen und zu den Podcasts weiterschauen. Das ist unsere Ambition. Und auf der anderen Seite möchte ich schon sagen, ich sehe es auch als wir haben ja gerade in der Wissenschaftskommunikation immer diese Frage der Wertschätzung für Wissenschaftskommunikation, gerade auch von Wissenschaftlerinnen, weil es dafür keine Nennwerte gibt, die sich in einer Wissenschaftlerinnenbiografie abbildet. Leider nach wie vor sind Publikationszahlen oder diese Dinge der Goldstandard. Und so können wir auch vielleicht ein bisschen eine Infrastruktur schaffen, wo wir dem einen Grad der Professionalisierung, wenn man so möchte, und ich glaube, das darf man nach 10 Jahren in dem Bereich schon sagen, dass wir das ihnen etwas an die Hand geben, wo sie eben dann was sagen können, schau, mein Angebot ist durch eine Kuration gegangen auf diesem Portal und ist jetzt dort sichtbar. Und das ist etwas, was ich, solange wir das irgendwie erhalten können, total gerne mache und solange das irgendwie Sinn ergibt weiterhin.
Da war noch eine Frage. Ja, ich hatte zum Punkt Selbstkritik quasi so ein bisschen so eine Nutzererfahrung, dass ich weiß nicht mehr, wann wir, also wir haben so einen Biologie-Podcast gestartet vor Jahren. Und jetzt gerade ist er dabei einzuschlafen, weil jetzt Jobs andere Sachen von uns verlangen. Aber wir sind relativ früh zu Wissenschaftspodcasts gekommen und haben uns gefreut da über das Logo, aber irgendwie war danach einfach gar nichts mehr. Also jetzt nicht, das, also von uns aus nicht und auch nicht aus der anderen Richtung. Also für mich war das halt so ein Ding, wir haben mal dafür gesorgt, dass wir da eingetragen sind. Wir haben das Logo bei uns auf die Webseite gemacht. Wir haben uns mal so für eine Woche drüber gefreut und dann ist da nichts mehr groß passiert. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich mir da gewünscht hätte. Ich denke natürlich an so Sachen wie irgendwie, weiß ich, dass man Kanäle aufmacht für Cross-Promotion, für Erfahrungsaustausch oder so. Ich meine, ich weiß, dass es die Ganzohr gab oder gibt, die war aber immer zu Zeiten und Orten, die für mich nicht zugänglich waren. Zumal auch quasi die Freundin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die ist nicht deutsch und die ist mittlerweile in London und so. Das war also ne, logistisch dann schwierig und ansonsten gab es halt nicht viel. Das heißt, wenn es quasi so um die Frage geht, wo kann es in Zukunft hingehen oder brauchen wir das noch oder so, glaube ich, dass mittlerweile gerade auch so in Konkurrenz zu anderen Verzeichnissen wie Spotify oder so quasi die kuratierte Liste weniger, in meiner Wahrnehmung weniger Bedeutung hat im Vergleich zum Stärkung des Netzwerkes unter diesen Podcasts. Also, dass sie eben nicht nur einmal auf so einer Seite landen, sondern auf irgendeine Weise mehr mit da interagieren. Aber ich weiß, dass es auch ungleich viel mehr Aufwand ist, sowas zu machen. Ne? Deswegen, ich möchte jetzt gar nicht in diese Forderungshaltung kommen und sagen, ich will das jetzt von euch so. Ja. Aber so sozusagen als Feedback, so als Erfahrungsbericht, dass ich gar nicht so oft daran gedacht habe, dass es Wissenschaftspodcast.de gibt.
Ja, das verstehe ich total. Ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und da sind wir natürlich leider bei der Ressourcenfrage am Ende, weil wir haben auch, wenn das vielleicht nach außen nicht so wirkt, so, da gibt's eine Website mit einer Liste, das ist im Hintergrund von einigen Leuten wirklich sehr viel Arbeit seit Jahren. ohne das jetzt irgendwie zu entschuldigen zu wollen. Und also gerade generell, oder wer mich persönlich auch kennt, ich hätte so wahnsinnig viele Ideen, was man mit diesem Ding tun könnte, auch gerade im Sinne dieser Vernetzung. Deswegen haben wir auch versucht, diese ganze Konferenz am Laufen zu halten. Natürlich könnte man da noch, wir könnten generell in der Präsenz unseres Portals im Online-Bereich viel stärker sein. Wir könnten größere Events mit höherer Regelmäßigkeit zum Beispiel aufziehen versuchen. Nur es ist einfach schwierig, und das, glaube ich, ist jetzt ja nicht eine Besonderheit so von unserem Projekt hier, das hören wir ja an ganz vielen Stellen, auch in der Softwareentwicklung und so weiter, dass aus diesem ehrenamtlichen Zugang wirklich zu halten und dann auch noch weiter auszubauen. Aber ich bin total bei dir und danke auch für das Feedback, weil ich das tatsächlich auch für einen sehr wichtigen Aspekt halte. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wir, wenn wir uns wieder überlegen, wie könnten wir in der Zukunft weitergehen, dass man dann sagt, okay, dann versuchen wir mehr wirklich in die Community reinzugehen und schauen, jetzt haben wir da fast 400 Podcasts. Wie kommen wir mit denen jetzt wieder in Interaktion? Wie können wir da was entwickeln, was Sinn macht? Vielleicht eben gerade auch aus dem, dass es jetzt ein etabliertes Medienformat ist. Wir da mit denselben Ansprüchen arbeiten, die da jetzt generell bei der Konferenz immer wieder betont werden. Offene RSS-Feeds, offene Zugänglichkeit, dass man da weiterdenkt. Auf jeden Fall, finde ich total wichtig.
Ja, aber man muss natürlich auch da nochmal sagen, dass natürlich gerade auch für die wissenschaftliche Kommunikation natürlich ist gerade Podcast auch noch ein sehr junges Ding. Und wenn du jetzt sagst, du warst jetzt vor ein paar Jahren, ja, ein paar Jahre ist dann schon eine lange Zeit. Wir sind gerade mal, dass es uns 10 Jahre gibt. Also wenn es vor 3-4 Jahren gab, dann gab es dazwischen auch nochmal Corona, wo so die, wo so und so diese, man trifft sich und so Geschichte so ein bisschen eingeschränkt war. Und was, wo ich auch eben denke, ist, natürlich können wir hier eine Gemeinschaft bilden, der Podcastenden insgesamt, ja, also Wissenschaftspodcastenden insgesamt. Wenn ihr aber dann so Crossover und solche Geschichten machen wollt, dann müsst es natürlich von den jeweiligen Podcasts selber kommen. Was wir hier bieten können, ist eine Plattform und dass man sich sieht. Deswegen haben wir haben das ja auch deswegen auch mal gesehen. Deswegen machen wir ja auch jetzt mehr, damit sich die Leute untereinander besser vernetzen können. Aber dann natürlich diese Vernetzung selber, die muss natürlich dann aus den Akteuren rauskommen. Und das, was du gerade beschrieben hast mit Podcasts kommen, Podcasts gehen. Das ist, glaube ich, auch, das ist auch ein bisschen das Wissenschaftsgeschäft. Projekte kommen und Projekte gehen. Und bei vielen ist es halt so eher als Projekt. Da kommen wir dann nochmal in so eine andere Diskussion, wo wir dann uns überlegen, manchmal, wir haben so schöne kleine Podcast-Projekte gehabt, wo man auch heute noch gerne die nochmal anhören würde. Die sind halt jetzt weg vom Netz, weil der eine die andere jetzt mal vergessen hat, irgend so ein Luri-Hoster nochmal ein Fuffi in die irgendwo hinzuwerfen. Da reden wir dann aber schon wieder von ganz anderen Infrastrukturen, wo wir dann auch, und das ist so, glaube ich, auch die Aufgabe, wo man von aus Wispod raus nochmal machen kann, eher in die Richtung nochmal gehen müssen. Und da sind wir auch aktiv dran, zum Beispiel uns mit wissenschaftlichen Bibliotheken auseinanderzusetzen, dass man zum Beispiel Podcasts eben nicht bei irgendeinem Luri-Schluri-Hoster zu liegen hat, sondern als wissenschaftliche Podcast vielleicht auch mal in die Bibliothek reinkommt, vielleicht auch mal für die Episode in DOI bekommt. Aber Hauptsache, hauptsächlich eher, dass da eine nachhaltige Speicherung da ist, so wie jetzt zum Beispiel auch Bücher gesammelt worden sind oder Paper oder sonst was gesammelt wird, so dass man zum Beispiel auch mal eine historische Betrachtung des Ganzen sehen kann, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt daran denke, denkt nochmal an ein Beispiel, ist ja, was mir so kommt, ConScience oder sowas, das war ein super Projekt, 2 Doktorandinnen haben sich gegenseitig ihr Leid geklagt, ab und zu mal auch noch über ein Paper gesprochen. Und wie man hat da praktisch mitgelebt und mitgefiebert mit den 2 beiden. Und das ist jetzt komplett vom Netz runter. Ich denke auch mal später mal WissenschaftlerInnen, die sich vielleicht mal mit der Entwicklung, wie hat sich Podcast entwickelt, in der Wissenschaft entwickelt, das ist natürlich, da wird es eine riesige Lücke geben, weil da einfach genau diese Infrastruktur auf einmal weg ist. Und da ist natürlich eine Aufgabe. Und das sehe ich aber zum Beispiel, ich rede da mit Leuten aus wissenschaftlichen Bibliotheken, da sehe ich noch nicht so die Awareness da drin, dass sie das verstanden haben, dass die dann sagen, ja wieso, ihr könnt ja zu uns kommen. Ja, aber wenn du dann so ein Onboarding-Feeling hast, dass du dir für jede Episode 5 Seiten Online-Formular, die zweimal abstürzen oder dann gesagt wird, ja dann schick mir doch einfach mal dieses XML-File, das mache ich dann schon irgendwie geschwind. Das funktioniert halt so nicht. Ja, und vor allen Dingen nicht, wenn du die Leute als Studentinnen mitnehmen willst. Ich würde ja am liebsten schon im 1., 2. Semester mit den Studentinnen schon mal anfangen damit und anfangen dann auch einfach ihr wissenschaftliches Leben und ihre Erfahrungen da zu dokumentieren. Da kann man vieles, oder da wäre so viel noch möglich, und drüber zu denken. Und das Traurige oder das Schlimme ist daran, die Technik ist alles da. Wir müssen es eigentlich nur einmal richtig hinlegen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den wir jetzt durchaus auch in vielen Diskussionen in die Agenda aufgenommen haben. Da sind wir nämlich wieder bei der Wertschätzung für das Format. Und das hat sich jetzt wirklich mehr als nur gezeigt, dass es das hat. Und deswegen kann zum Beispiel ein Beispiel jetzt doch von der Uni Innsbruck erzählen. Mich hat es sehr umgetrieben, dass sie den Wissenschaftlerinnen, die sich die Zeit nehmen, das mit mir zu machen, nicht mehr Mehrwert bieten kann. Und deswegen habe ich da immer sehr viel überlegt, und du hast es schon erwähnt, DOIS als diese nachhaltige Zugänglichkeit, die Gewährleistung, dass diese Inhalte dauerhaft verfügbar sind. Und da kann ich nur empfehlen, wenn das bei euch ja irgendwie Thema ist, die Lösung sind Open Educational Resources. Das heißt, ich habe alle Podcast-Episoden, die ich bisher gemacht habe, in das Open Educational Resources Repository der Universität Innsbruck geladen, mit Absprache dort. Und was passiert dann? Jede Episode hat jetzt eine DOI. Und das ist natürlich im wissenschaftlichen Kontext dann schon eine interessante Angelegenheit. Einerseits, weil es natürlich dann auch wieder diese Ernsthaftigkeit unterstreicht und gleichzeitig gewährleistet ist, dass wir eine nachhaltige Zugänglichkeit dieser Inhalte haben. Und da sind wir dann letzten Endes am Ende wieder, auch in unserem Kontext, bei Fragen des Hostings. Das heißt, wo liegen die Dateien? Wer hat die Strukturen dafür, das nachhaltig zu gewährleisten? Und da sind Hochschulen gute Orte dafür, die diese Infrastrukturen an und für sich haben. Wir reden da von Dateimengen oder generell einem Volumen, das im Vergleich zu dem, was Universitäten denn so alles an Kapazitäten im IT-Bereich haben, die sind vernachlässigbar. Also da auch, wer die Möglichkeit hat, innerhalb der eigenen Institution durchaus lästig sein, auf das pochen und da auch die Institutionen in die Verantwortung zu nehmen. Wenn Inhalte kreiert werden, dann muss auch irgendwie gewährleistet sein, wo die nachhaltig verfügbar sind. Und Universitäten oder Hochschulen haben diese Strukturen durchaus oft. Und ich weiß, das ist ein sehr umstrittenes Thema, beschäftigt mich wahnsinnig viel, aber Hosting-Fragen sind dann am Ende doch auch gerade in dem Kontext ganz wichtige, um auch zu gewährleisten, dass die Zugänglichkeit eben langfristig gewährt ist und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in dem Bereich engagieren, in welchem Kontext jetzt auch immer, diese harte Währung quasi mitnehmen können und damit die Glaubwürdigkeit oder die Verfügbarkeit noch nachhaltiger zu unterstreichen.
Ja, und das hört sich jetzt so auch so klein an, aber gerade in dem OER-Geschäft ist es halt gerade wichtig, dass man eben da so ein nachhaltiges Speicherung hat, weil wenn du einen Lecturer, einen Lehrer oder sowas hat, der vielleicht mal eine Teile deiner Episode oder Abbildung oder sowas verwendet, es ist ja nichts Schlimmeres, wie wenn das dann so nach, er hat jetzt gerade seine Vorlesung, sein Seminar aufgebaut und so nach einem Jahr ist der Inhalt dort nicht mehr verfügbar. Oder weil sich, und dann auch nur, weil sich der Link geändert hat oder sowas. Und das ist halt wirklich ein Punkt, da wäre eben genau diese Sache, wo man da nochmal ein bisschen nachbessern könnte. Und es würde, glaube ich, auch den Start helfen.
Genau, ich muss jetzt einen Blick auf die Uhr werfen. Wir sind am Ende schon angekommen, leider. Vielen Dank, dass wir da jetzt ein bisschen ins Gespräch kommen haben können, so gut es möglich war. Gerne im Nachhinein jetzt noch natürlich darüber sprechen, aber wir sind natürlich logischerweise über wissenschaftspodcast.de sind Kontaktdaten angegeben, jederzeit gerne erreichbar und natürlich auch sonst als Einzelpersonen immer gerne in dem Kontext ansprechbar. Genau. Für heute vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Danke.